Hallo Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows. Ich melde mich einmal mehr mit einem Rückblick auf die vergangene Microsoft-Woche. Da war ein bisschen was los. Wir sprechen über vertikale Trends, ein bisschen über Statistiken, ein kleiner Ausblick auf die mögliche Zukunft von Windows 10. Dann gibt's noch ein bisschen Chipgeflüster, ein bisschen Juristerei und zum guten Schluss sogar noch ein bisschen Politik. Und dann steigen wir auch ein in die Themen. Wir beginnen mit den vertikalen Trends, nenne ich sie jetzt einfach mal. Wenn ihr die Vorabversion von Microsoft Edge benutzt, dann ist euch da vielleicht schon aufgefallen, dass es da seit kurzem die Möglichkeit gibt, die Tab-Leiste vertikal einzustellen. Also dann ist die eben nicht mehr über den geöffneten Seiten, sondern links daneben als vertikale Leiste. Ich habe das einmal kurz ausprobiert, war sofort sehr angetan davon. Das ist einfach eine Ansicht, die ist wie gemacht für breite Bildschirme. Und man fragt sich irgendwie sofort, warum da noch niemand vorher auf diese Idee gekommen ist. Und man möchte es dann eigentlich auch sofort gar nicht mehr anders haben. Das scheint ein Trend zu sein, ist natürlich persönliche Geschmackssache, den sich Microsoft jetzt ein bisschen größer vorgenommen hat, denn in der letzten Woche ist mir schon aufgefallen, dass es in der Insider-Version von der Office-App für Windows 10 jetzt auch so eine vertikale Navigationsleiste gibt. Also offenbar will man das auf weitere Programme ausweiten. Und am spannendsten fand ich eigentlich, dass sich am Freitag für ungefähr 10 Minuten eine Ansicht in der Office-Suite, also in den regulären Office-Applikationen von Microsoft hatte, die genauso aussah. Ich habe das dann kurz ausprobiert und ehe ich Screenshots machen konnte, habe ich versehentlich Outlook, wo ich das gesehen habe, geschlossen und als ich es geöffnet habe, war es schon wieder weg. Von daher kann ich es euch nur beschreiben, was man da gebaut hat. Man hat diese vier oder fünf Icons, die ihr aus der Schnellnavigation kennt, also unten links bei Outlook, also Mail, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Notizen und so, die hat man eben auch links in die Leiste gepackt und darunter Verknüpfungen angelegt zu den einzelnen Office-Programmen. Das hat auch noch nicht so richtig funktioniert, aber das war auch in der Insider-Version, das habe ich vergessen zu erwähnen, also ich nutze die Beta der Office-Programme unter Windows 10. Hat so ausgesehen, als ob man da versehentlich was freigeschaltet hätte und hätte es schnell wieder rückgängig gemacht, aber es scheint generell sowas an dem Thema dran zu sein, dass sich Microsoft mehr und mehr der vertikalen Navigation widmet. Mal sehen, ob das vielleicht sogar irgendwann Auswirkungen auf Windows hat. Ich kann natürlich heute schon die Taskleiste auf der linken Seite anheften oder oben oder rechts, wie auch immer ich das haben möchte, aber vielleicht gibt es da in Zukunft auch ein paar grundsätzliche Umbauten. Das könnte sehr spannend werden. Dann schauen wir auf die aktuellen Statistiken. Das ist was ich immer jeden Monat tue. Also jeden Monatswechsel schaue ich, wie hat sich die Verteilung der Browser und Betriebssysteme so im vorangegangenen Monat entwickelt. Das ist natürlich von Monat zu Monat jetzt nicht so wahnsinnig spannend, denn da finden natürlich keine Revolutionen statt. Aber wenn man das über einen längeren Zeitraum beobachtet, dann erkennt man schon immer so gewisse Trends. Und ein Trend ist tatsächlich der, dass Microsoft Edge, seit es den neuen Edge gibt auf Chromium-Basis, so ein bisschen die Sympathien der Nutzer wieder zurückgewinnt. Also damit wir das auch gleich wieder ins Verhältnis setzen, worüber wir da reden. Wir reden darüber, dass Google Chrome mit jenseits der 70% natürlich die unangefochtene Nummer 1 im Browsermarkt ist und alle anderen dahinter teilen sich quasi nur die Krümel, die vom Tisch fallen. Aber Microsoft Edge hat sich immerhin so als Best of the Rest inzwischen stabilisiert und hat, mag jetzt vielleicht auch ein bisschen zynisch klingen, mit 0,43 Prozentpunkten einen Rekordzuwachs im letzten Monat gefeiert. So stark gewachsen ist er noch nie, seit es den Microsoft Edge gibt. Er kommt jetzt aktuell auf einen Marktanteil von 8,52%. Da kann man natürlich schauen, wenn man verschiedene Marktanalysten anschaut, dann weichen die Prozentwerte immer so ein bisschen voneinander ab. Aber das ist so ein Wert, den man so ungefähr als stabil betrachten kann. Ich habe ja gesagt, ich würde es als Erfolg betrachten, wenn Microsoft Edge bis zum Jahresende die 10%-Marke knackt. Das schien zwischendurch tatsächlich fraglich, weil es gab so einen kurzen Aufschwung, nachdem der neue Edge veröffentlicht war. Und danach schlief das Ganze wieder so ein bisschen ein. Es ging zwar jeden Monat ein bisschen hoch, aber nicht so wirklich erwähnenswert. Und jetzt nimmt aber anscheinend das Thema wieder ein bisschen Fahrt auf. Ich bin mal gespannt, ob meine Prognose eintritt. Und das ist tatsächlich eine Rolle, mit der sich Microsoft mindestens mittelfristig abfinden muss, eben einfach jetzt hier der Underdog zu sein im Browsermarkt, finde ich jetzt gar nicht schlimm. Ich persönlich mag den neuen Edge und ich nutze ihn schon seit der ersten Beta jetzt inzwischen als Standardbrowser. Wenn ihr euch also irgendwann mal von Edge verabschiedet habt, was ich durchaus verstehen kann, dann kann ich euch nur ermutigen, probiert den einfach nochmal aus und gebt ihm nochmal eine Chance und ich bin relativ sicher, ihr werdet überrascht sein. Überrascht waren wir auch in dieser Woche so ein kleines bisschen, als Microsoft eine neue Insider-Build im Developer-Kanal für Windows 10 veröffentlicht hat. Da haben wir nämlich einige Elemente drin gefunden, die wir von Windows 10 X kannten. Zum Beispiel hat Microsoft jetzt diese neue Touch-Tastatur, die auch ein neues Emoji-Panel beinhaltet, jetzt in die normale Version, sage ich es jetzt einfach mal, von Windows 10 reingebracht. Das war eigentlich für Windows 10 X vorgesehen. Und ich glaube, dass das eine Entwicklung ist, die wir noch stärker beobachten werden in den kommenden Monaten, weil ich persönlich glaube, das ist nur meine persönliche Einschätzung, dass wir auch von Windows 10 X nichts mehr hören werden. Stattdessen glaube ich, dass Microsoft eher alles in das reguläre Windows 10 reinpackt und dann, ich habe gerade keine bessere Bezeichnung dafür, ja, so eine Art Personalities für Windows 10 entwickeln wird. Also je nach Szenario, je nachdem, auf welchem Endgerät Windows 10 genutzt wird, kann es sein Aussehen und seine Funktionsweise verändern. Im Grunde ist es aber immer dieselbe Version. Dahin glaube ich, dass die Reise geht, weil das das Einzige ist, was Sinn macht. Ich habe bei Windows 10 X, so gut es mir gefallen hat, auch die neuen Ansätze von der Oberfläche und so weiter, auch sofort wieder den Gedanken gehabt, brauchen wir tatsächlich wieder eine Windows-Version, die halt eben dann doch kein Windows ist? Und die Antwort ist ganz klar nein. Und ich glaube, das ist wie gesagt persönliche Einschätzung, ich habe überhaupt keine Insider-Informationen dazu. Ich glaube, dass auch Panos Panay als Windows-Chef das jetzt inzwischen genauso sieht. Und wir deswegen keine Experimente mehr sehen werden mit irgendwelchen Versionen, die eben ja nur scheinbar Windows sind und wo wir wieder diskutieren müssen, was denn alles funktioniert und was vielleicht nicht. Und ja, ihr kennt das alles aus der Vergangenheit. Nichts davon hat vernünftig funktioniert und es gibt keinerlei Grund zu glauben, dass es in Zukunft anders sein könnte. Ja, wir kommen zu ein bisschen Chip-Geflüster. Es war ja diese Woche IFA, oder sie ist eigentlich immer noch von der Öffentlichkeit quasi unbemerkt. Es ist so eine Mini-Veranstaltung. Ich selbst habe es mir auch gespart, dieses Jahr hinzufahren, obwohl ich eine Presseeinladung hatte. Ich habe von den Kollegen gehört, die vor Ort waren, dass es, naja, eben so ist, wie man es erwarten durfte, nämlich sehr dünn alles, sehr klein. Viele große Player sind einfach gar nicht da und ich weiß nicht, ob man sich einen Gefallen getan hat, das in diesem Format durchzuziehen, aber sei es drum, es ist wahrscheinlich zumindest eine schöne Erinnerung, die hoffentlich einmalig dann sein wird, sodass wir im nächsten Jahr wieder eine richtig schöne IFA, eine turbulente haben werden, würde ich mir jedenfalls wünschen. Jetzt aber endlich zum Thema. Im Rahmen der IFA gab es zwei interessante Prozessorvorstellungen, nämlich einmal hat Qualcomm die zweite Generation des Snapdragon 8CX vorgestellt, also keine komplette Neuentwicklung, sondern eine aufgebohrte Version, in welcher Form auch immer, des Snapdragon 8CX, der für Windows on ARM konzipiert wurde. Das Ding soll mehr Leistung haben. In der Theorie wird wieder von sehr viel prozentualen Vorteilen gegenüber einem Intel Core i5 gesprochen. Ich lese diese Zahlen und vergesse sie auch gleich wieder, weil sie völlig uninteressant sind. Das Einzige, was zählt, ist die Praxis, die gefühlte Arbeitsgeschwindigkeit. Da werden wir warten müssen, bis die ersten Geräte auf den Markt kommen. Das erste ist schon angekündigt. Acer wird gegen Jahresende ein Gerät auf den Markt bringen. HP soll an einem Convertible arbeiten, auch mit diesem Prozessor. Und es wäre jetzt natürlich nicht die ganz große Überraschung, wenn Microsoft ein Surface Pro X2 vorstellen würde, dann mit ihrem SQ2-Chip drin, der dann wiederum auf der zweiten Generation des Snapdragon 8CX beruht. Da muss man eigentlich kein Prophet sein, um zu ahnen, dass es so kommen wird. Wie gesagt, mal gucken, wie dann tatsächlich die Leistungszuwächse in der Praxis sind. Interessant finde ich nur eben an der Stelle ist, die Reise geht weiter. Ich habe vor einem Jahr wirklich fast schwarz gesehen für Windows on ARM und dachte, dass wir jetzt quasi eigentlich nur noch die Reste zusammenfegen. Das scheint definitiv nicht der Fall zu sein. Es sind weiterhin Hersteller an dem Thema dran. Qualcomm ist weiter an dem Thema dran. Also Da dürfen wir für die Zukunft durchaus noch gespannt sein. Und ja, ich habe in den Kommentaren dazu dann halt auch gleich wieder gelesen, es wird ja sowieso alles nichts und überhaupt. Und ich weiß natürlich auch, wie sehr Leute, die Microsoft über Jahre hinweg verfolgen, im Moment gefrustet sind, weil es halt eben so viele Dinge gab, die Microsoft ausprobiert und dann ausprobiert hat und dann wieder hat bleiben lassen. Von daher kann ich durchaus auch nachvollziehen, wenn man so eine Einstellung hat. Aber die Dinge scheinen sich jetzt tatsächlich ein bisschen anders zu entwickeln. Da scheint ein bisschen längerer Atem im Spiel zu sein. Einen längeren Atem wird vielleicht auch Intel brauchen, um wieder sich die Krone aufzusetzen. Sie haben das vor mit der 11. Generation ihrer Core-CPUs, die sie auch in dieser Woche vorgestellt haben, wo sie vor allen Dingen jetzt im mobilen Bereich wieder durchstarten wollen. Das Project Athena hat jetzt einen offiziellen Namen, den ich, um Gottes Willen, jetzt schon wieder vergessen habe. Ich muss kurz spicken. Ich kann euch nur ganz dringend die Empfehlung geben, nicht alt zu werden. Das ist echt ein Intel Evo, heißt das Ganze genau. Also IVO. Intel Evo. So, Schnitt und so machen wir ja nicht. Wir labern ja hier mal frei drauf los. Ja, Intel Evo heißt also die zweite Ausprägung von diesem Project Athena, das wiederum die direkte Antwort auf Windows und ARM war. Also auch sehr leichte Geräte, lüfterlos, always connected und so weiter. Also all diese Vokabeln, mit denen für Windows und ARM geworben wurde, hat Intel mit dem Project Athena aufgegriffen und gesagt, wir können das auch. Jetzt gibt es mit Intel Evo tatsächlich auch ein offizielles Logo dafür. Das heißt, ihr werdet diese Geräte, ähnlich wie damals die Ultrabooks, eben daran erkennen, dass sie so einen Sticker tragen, wo dann Evo draufsteht. Und dann wisst ihr, das ist eins dieser besonders leichten, mobilen Supergeräte mit langer Akkulaufzeit und so weiter von Intel, beziehungsweise mit Intel CPU. Ich finde es wirklich spannend und ich wünsche Intel einerseits Erfolg, allerdings nicht so viel davon, denn ich möchte, dass dieser Konkurrenzkampf eben mit der ARM-Plattform auch noch viele Jahre weitergeht. Wir als Kunden können nur davon profitieren. Dann gibt es noch ein eher unerfreuliches Thema, das wir in den letzten Wochen sowohl in der schriftlichen Berichterstattung als auch hier an dieser Stelle schon ein paar Mal aufgegriffen haben. Es geht um die Sperrung von Microsoft-Konten. Wenn ihr die Berichte gelesen habt, wisst ihr Bescheid, sehr viele Nutzer werden momentan gesperrt aus Gründen, die oft nicht nachvollziehbar sind, weil nämlich Microsoft ihnen auch nicht sagt, was da passiert ist. Und wir haben jetzt tatsächlich den Fall, dass ein betroffener Kunde eine Klage eingereicht hat gegen Microsoft Irland. Microsoft Irland ist der Vertragspartner für alle Microsoft-Endkunden in Deutschland bzw. in der EU. Und ja, der klagt einerseits darauf, dass eben sein Konto wieder freigegeben wird, aber auch darauf, dass Microsoft die Gründe offenlegen muss, warum das Konto gesperrt wurde. Und er klagt darauf, dass die Daten, an die er jetzt nicht mehr rankommt, die in OneDrive gespeichert sind, von Microsoft zur Verfügung gestellt werden müssen. Das sind ganz spannende Punkte. Ich hoffe, dass Microsoft überhaupt reagiert auf diese Klage und sich wehrt und dass wir da vielleicht tatsächlich das eine oder andere klären können. Meine Befürchtung ist die, dass sie ganz einfach jetzt das Konto dann wieder freigeben und dann sind die anderen Klagepunkte, die eigentlich viel spannender sind, nicht mehr relevant. Für den betroffenen Kunden ist es natürlich dann alles gut, der hat dann sein Ziel erreicht, aber ich würde gerne sehen, dass Microsoft dazu verknackt wird, tatsächlich hier ein bisschen transparenter zu werden, den Kunden zu informieren, warum sein Konto gesperrt wurde, damit er auch eine Möglichkeit hat, sich sinnvoll zu wehren und vielleicht auch dagegen zu argumentieren. Und ja, zum Beispiel eben so eine Sache wie, dass man jemanden den Zugriff auf seine Daten verwehrt, selbst wenn er gegen den Servicevertrag verstoßen hat, weiß ich nicht, ob das wirklich rechtens ist. Wäre schön, wenn sowas gerichtlich geklärt würde. Ich habe vorerst allerdings mal nur ganz bescheidene Hoffnung, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Dann kommen wir zum letzten Thema, da geht es ein bisschen um Politik. Das US-Verteidigungsministerium hat im letzten Oktober einen milliardenschweren Auftrag an Microsoft vergeben, der Jedi genannt wird und der 10 Milliarden schwer ist. Da gab es einen Bieterwettstreit zwischen Microsoft und Amazon. Microsoft hat letztlich den Zuschlag bekommen. Amazon hat sofort dagegen protestiert, weil sie glauben, dass sie da unfair benachteiligt wurden. Man muss natürlich da auch die bisschen politischen Verhältnisse betrachten. Jeff Bezos und Donald Trump sind jetzt nicht die allerbesten Freunde. Und von daher glaubt Amazon jetzt, dass es eher so eine persönliche Retourkutsche war, warum sie den Auftrag nicht bekommen haben. Sie haben dann eine Untersuchung in Auftrag gegeben bzw. verlangt. Die hat das US-Verteidigungsministerium durchgeführt und oh Wunder, sie kamen zu dem Ergebnis, dass alles in Ordnung war mit dieser Auftragsvergabe und Microsoft diesen Auftrag behält. Und Amazon möchte hier aber nicht klein beigeben, spricht sogar offen von Korruption. Das könnte also noch ein echter Polit-Thriller werden. Und man darf auch gespannt sein, es ist ja gerade Wahlkampf in den USA, ob das da in irgendeiner Form noch eine Rolle spielen wird. Wir können es natürlich einigermaßen entspannt von hier aus beobachten. Ja, damit sind wir durch. Das waren so die spannenden Themen der letzten Woche. Ich darf mich einmal mehr bei euch bedanken fürs Zuschauen und Zuhören. Ich werde wohl nächste Woche nochmal am Start sein, glaube ich. In der übernächsten Woche wird es dann mal wieder kritisch. Ich gebe mein Bestes und versuche auch da euch wieder ein Video zu liefern. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, macht's Beste draus und wir hören und sehen uns. Bis dann.